wir haben da was aufgebaut und gesagt, ja, wir sind ein großes Team, ne? Wir haben 27 Köche im Netzwerk.
Ja, lieber Tobi, damit sind wir schon am Ende des Podcasts, weil du alle Fragen eine Antwort beantwortet hast. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Aspekte, auf die wir tiefer einsteigen können.
Absolut.
Hallo und herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute spreche ich mit jemandem, der war schon mal zu Gast im Feinschmecker-Podcast, aber er hat einfach richtig viel zu erzählen. Ich spreche gleich mit Tobias Baetz. Wir sprechen darüber, wie es zur Verwandlung des Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz zum Aura und Anima kam und was die Philosophie der grenzenlosen Heimat damit zu tun hat. Außerdem erfahren wir, wie das Future Lab funktioniert und warum Fermentation so wichtig ist. Noch wichtiger ist aber die sogenannte Brotzeit. Und wir sprechen da nicht von Butterbrot mit Käse und Gürkchen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich von Tobias Baetz. Viel Spaß beim Hören. Bevor der Podcast losgeht, möchte ich euch noch auf eine besondere Veranstaltung hinweisen, und zwar die Feinschmecker Wine Awards. Die finden am 15. November im Grand Elysee Hotel in Hamburg statt. Worum geht's? Wir zeichnen die besten Weingüter und Winzer und Winzerinnen aus. Wir werden Fritz Keller zu Gast haben oder Lena Skringer und viele andere, die sich mit Wein beschäftigen. Aber worauf ich mich besonders freue, sind natürlich auch die Köche, die uns mit verschiedenen Gängen beglücken werden. Und zwar haben wir Ricky Savitt, Marco Müller, Cornelia Fischer, Nelson Müller, Anton Schmaus, Johann Lafa, Cornelia Poletto und viele weitere Köche und Köchinnen da, die für uns kochen werden. Also, wenn ihr Lust habt, dann findet ihr den Link zu den Tickets bei uns in den Shownotes. Ja, lieber Tobias, herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, genau, du bist schon zum zweiten Mal zu Gast. Aber ich sag mal so, bei euch gibt's immer viel zu erzählen. Ihr macht viel und ich habe was auf Instagram gesehen und ich glaube, das ist eine Frage, die ganz gut eure Gedankenwelt beschreibt. Vielleicht erklärst du einfach mal, was eine Löffelzette ist.
Also eine Löffelzette ist quasi, ja, wie soll man sagen, ein Zweierlei. Und zum einen Seite ist es ein Löffel und auf der anderen Seite eine Pinzette. Und es ist für mich ein, wie soll man sagen, sehr, sehr wichtiges Werkzeug in der Küche, stets alles zu probieren. Zum einen muss man manchmal was rauspicken, dafür ist die Pinzette ganz gut, aber manche Flüssigkeiten sind natürlich am besten auf dem Löffel zu probieren.
Genau, und das hatten ja eure Gäste auch beim Anima Unchained Event quasi als Besteck, habe ich gesehen. Und vielleicht fangen wir mal damit an, wie das überhaupt dazu kam, dass ihr euch umbenannt habt. Das war ja vorher Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz.
Genau.
Und jetzt ist es Aura und Anima. Warum die Umbenennung?
Also tatsächlich kam es irgendwann so, dass Alexander Herrmann zu mir kam und hat gesagt, Tobi, wir müssen das Restaurant umbenennen. Es passt nicht mehr mit meinem Namen. Die Philosophie ist mittlerweile größer als der Name Alexander Herrmann selbst. Und das Restaurant, dass man das überhaupt Alexander Herrmann genannt hat, war nie ein narzisstischer Grund von ihm, sondern damals einfach ganz simpel geschuldet. Er war im Fernsehen und die Suchmaschinen war einfach so, dass man halt am einfachsten damals Alexander Herrmann gesucht hat und ach, der hat auch ein Restaurant. Also das war so ein bisschen der Ansatz und das war, ich glaube, 99 hatte das Restaurant Alexander Herrmann genannt und kam er gerade so kurz irgendwie ein, zwei Jahre vorher zum Fernsehen. Und das war quasi damals einfach nur der Grund, um, ich sag mal, bei den Suchmaschinen so damals noch gefunden zu werden. Und ja, die Philosophie grenzlose Heimat, die ja unsere Küche widerspiegelt, ich sag mal so, das ist jetzt ein Projekt, das circa 15 Jahre läuft. Also ich bin jetzt 16 Jahre im Unternehmen und Yoshi ist ja auch seit 16 Jahren dabei und wir haben uns am Anfang gesagt, okay, wir haben unser Manifest geschrieben und das ist, glaube ich, 15 Jahre her, wo wir gesagt haben, wir sind stolz auf unsere Heimat, irgendwann soll die Heimat stolz auf uns sein. Das war einer der wichtigen Sätze und haben eben diese grenzlose Heimat, wie gesagt, keine dogmatische Regionalität, sondern wo wir Einfluss nehmen. Also nicht nur regional einkaufen, sondern tatsächlich mit den Produzenten gemeinsam arbeiten, um eben nicht nur, ich sag mal, einen geringen Radius zu haben, wo wir einkaufen, sondern wirklich, dass wir die besten Lebensmittel, die es überhaupt gibt, einkaufen können, indem wir Weiterentwicklung. Und da nehmen wir Universitäten dazu, da nehmen wir Experten dazu von außen, wir selbst als Experten, aber auch immer wieder die Produzenten, um eben Benchmarks neu auszuloten. Aber wie gesagt, immer mit einem ganz anderen Hintergrund. Und da gibt es ein Motto, das mich im Leben leitet, und das ist mein Lieblingszitat von Pep Guardiola, der mal gesagt hat, nicht das Ergebnis macht die Qualität, sondern die Qualität macht das Ergebnis. Mhm. Und das ist so ein bisschen der große Unterschied, dass wir eben immer anders an die Sache gehen und nie schauen, wie ergebnisorientiert wir arbeiten und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas kopieren, wir müssen einen Olivenölersatz suchen, wir müssen einen Wagyu-Rind, das in Japan ist, irgendwie kopieren. Sondern wir schauen immer, was haben unsere Lebensmittel, was können die im Zweifel, also wir vergleichen die gar nicht mit den Weltviktualen, sondern wir schauen einfach nur, was kann dieses Lebensmittel. Und daraus können wir im Lab, und dieses Lab haben wir ja schon sehr, sehr lange innerhalb des Unternehmens, aber wir haben es im Lockdown dann aus dem Restaurant genommen, haben einen eigenen Platz geschaffen, dass es quasi keinen gemeinsamen Alltag mehr gibt, sondern dass die wirklich autark von der Küche ja forschen können und einlegen können und niemals abends um 18 Uhr eben für Gäste bereit sein müssen, sondern sie haben einfach die Möglichkeit, diese Lebensmittel haltbar zu machen. Sie haben Möglichkeit, kreativ an diesen Lebensmitteln zu arbeiten, eben total ergebnisoffen, weil die es ist quasi nicht eine vorgelagerte Produktion. Und ja, so ist es eben gekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, diese Lebensmittel gibt es dann irgendwann für uns zum Verkosten und daraus schreiben wir Gerichte. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt das und das kochen, Yoshi, kannst du das und das für mich auftreiben, so wie es ja der ursprüngliche Gang ist. Und ja, so haben wir quasi eine Schatzkammer aufgebaut. Letzter Inventurwert waren 340.000 Euro, also Lebensmittel aus der Heimat, was da hängt, egal ob Schwein, Fisch, Fleisch, Gemüse, alles wirklich unfassbaren Mengen. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, wie Alexander Herrmann kam und gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen vor allem auch einen Namen für unser Lab, weil das ist eigenständig und ich glaube, es wäre wichtig, das nach auch außen auch zu benennen, weil vorher hat es keiner auf dem Schirm gehabt, was wir da seit vielen, vielen Jahren treiben. Und ja, so kam ganz, ganz schnell der Gedanke, dass das im Prinzip die Seele unserer Gerichte ist. Und so kam der lateinische Name Anima zustande. Und wie wir den gefunden haben, war uns eigentlich ziemlich klar, dass wir aber was brauchen, was natürlich diese Seele auch nach außen zeigt. Und so kam das Restaurant Aura dazu. Auch ein Namen, der für uns wichtig war, der kurz ist, der auch nach außen funktioniert und vor allem auch, wie soll man sagen, global gesehen auch funktioniert, weil eben Aura auch in ja vielen, vielen Ländersprachen das Gleiche bedeutet und gut auszusprechen ist. Und ja, wir haben einfach auch mittlerweile ein sehr internationales Publikum hier in Würzburg, worauf wir echt stolz sind. Also ich habe gestern Abend 18 Tische als Gäste gehabt und 7 Tische waren internationale Gäste. Das ist natürlich echt schön. In Würzburg, ne? Das muss man immer sehen, das ist ein bisschen nicht Hamburg, Berlin oder München, sondern ja, die Leute kommen explizit wegen dieser Kulinarik, wegen diesen Themen und darauf sind wir wahnsinnig stolz und deswegen freue ich mich sehr, dass dieser Name so zustande gekommen ist, aber wie gesagt, das hätte ich niemals eingefordert, habe ich auch nie gesehen, das ist ja immer so, ne? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber durch diese Restaurantumbenennung ist einfach wahnsinnig viel passiert. Das Haus gibt es über 150 Jahre, es steht schon immer für gute Gastronomie, aber es war wie ein Neuanfang. Also danach haben alle sich wieder für uns interessiert und gesagt, was hat sich da verändert? Und ich glaube, spätestens mit dem Herausbringen unseres Buchs haben alle festgestellt, ui, der in Würzburg ist mehr wie nur Fernsehkoch, vor allem innerhalb der Szene von den Gästen, die wussten schon eher, aber vor allem innerhalb der Szene hat man gemerkt, die in Würzburg, die ticken irgendwie anders. Wir haben da was aufgebaut und gesagt, ja, wir sind ein großes Team, ne? Wir haben 27 Köche in das Werk.
Ja, lieber Tobi, damit sind wir schon am Ende des Podcasts, weil du alle Fragen eine Antwort beantwortet hast. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Aspekte, auf die wir tiefer einsteigen können.
Absolut.
Weil ihr habt ja schon vorher auch schon regional gekocht und ihr habt vorher auch schon eingelegt, bevor es zu dieser Namens- und schon Konzeptänderung kam. Was würdest du denn so den gravierendsten Unterschied? Wie würdest du den beschreiben zu vorher und nachher? Gibt's sowas oder war das so ein fließender Übergang?
Also ich sag mal, zwei ganz wesentliche Aspekte. Zum einen nur mal rein intern gesprochen. Ne? Vorher haben wir alles in der Küche eingelegt und fermentiert und haben das haltbar gemacht, diese Lebensmittel. Das ist ja auch das Los, wenn du regional kochen willst, musst du ja schauen, entweder du machst nur ein halbes Jahr auf oder du schaust halt, wie machst du dein Lebensmittel haltbar. Im Prinzip so ein bisschen, wie du es von der Oma damals halt gelernt hast. Mhm. Wenn Ernte ist, dann werden die Sachen eingelegt. So, also, das war zum einen, wir haben das in der Küche schon immer gemacht. Aber durch die Trennung wurde auch bei uns Köchen ganz klar, dass es der Unterschied ist zu allen anderen. Es war quasi auch ein sehr wichtiger Prozess für den Kopf, zu sagen, lass uns das bitte trennen. Und ja, es gibt natürlich immer viele, die sagen, ja gut, das könnt ihr machen, weil ihr einen Fernsehkoch als Chef habt, der die Kohle da reinbringt. So ist es überhaupt nicht. Also am Ende sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen und bin sehr froh darum, weil ich finde auch, das ist Teil der Nachhaltigkeit, dass der Betrieb wirtschaftlich arbeitet. Und wir haben einfach nur den Restaurantbetrieb umgestellt und haben gesagt, okay, wir stellen das Lab 3 Leute ab, damals waren es 2, und dafür machen wir den Restaurantablauf anders. Das heißt, alle Gäste kommen bei uns zeitgleich um 18 Uhr. Und dadurch habe ich natürlich die Chance, mir ein paar Leute aus der Küche wegzusparen, weil wir eben nicht à la carte kochen, wo wir halt alle kommen, wann sie wollen. Und ich fange immer wieder beim einen bei der Vorspeise an, beim anderen bin ich schon beim Hauptgang. Im Zweifel ist der erste schon besser. Und so diesen Ablauf haben wir so strukturiert, um zu sagen, dafür können wir uns das Lab leisten, dafür können wir krass die Foodkost runterschrauben und weil wir eben alles verarbeiten können. Und das war einfach ein herausragender Prozess, das muss man einfach so sagen. Und zeitgleich natürlich nach außen, durch diese Alleinstellung dieses Food Labs, merkt auch jeder, wie krass der Unterschied ist zu dem, was die anderen halt nebenbei machen, aber am Ende ist abends natürlich immer fokussiert, 10 um 18 Uhr auch anrichten zu können. Und dadurch, dass das, wie gesagt, eigentlich 2 komplett eigenständige Unternehmen sind, die sich natürlich gegenseitig wahnsinnig befruchten und auch ermöglichen, ist es, glaube ich, ja, speziell. Und natürlich muss man auch sagen, gerade für das Team ist es halt wahnsinnig cool, weil dieser Druck, immer wieder auch kreativ sein zu müssen, aber zeitgleich auch für den Abend zu stehen, ist ja immer eine wahnsinnige Zerreißprobe, ne? Und im Lab haben wir, ja, sind alles die jungen Familienväter, die natürlich somit quasi auch Spitzengastronomie und Familie gut unter den Hut bringen. Das heißt, sie können sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen, ne? Also meistens arbeiten sie tagsüber, sind abends bei der Familie, aber ja, jeder weiß das ja, Kind spontan krank oder Frau ist auf Arbeit. Ja. Dann bleiben die einfach zu Hause und sagen halt, gut, dann komme ich, wenn die Frau zu Hause ist, auf Arbeit und mache meine Sachen. Oder im Zweifelfall habe ich heute, ziehe ich durch und mache morgen frei, weil wir das Wochenende wegfahren. Keine Ahnung. Also alles möglich. Und insofern ist das auch ein wunderbarer Aspekt, um unsere Mitarbeiter, unsere wichtigsten Mitarbeiter von damals auch zu halten. Weil ich glaube, Chris, Yoshi, der Chris ist 12 Jahre dabei, Yoshi ist 16 Jahre dabei. Die würden wir natürlich nie mehr in den Reihen halten, wenn sie Familie und Alltag so weiter hätten kombinieren müssen. Aber nicht, weil sie sich, also es ist ja nicht so, dass man sich gegen irgendwas entscheidet, aber die Zerreißprobe halt, da kann man nicht wirklich sein, da kann man nicht wirklich sein. Wir alle kennen das und das wollte ich meinen Mitarbeitern ersparen. Und so waren all diese Gedanken in einen Ring zu werfen und zu sagen, lasst uns das trennen. Und ja, für mich die beste Entscheidung, mit die wir im Prosperity was gemacht haben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist sicherlich auch attraktiv für Auszubildende oder die den Beruf des Kochs oder der Köchin erlernen möchten, weil sie eben mehr lernen als nur kochen, weil ihr dieses Lab habt und vielleicht auch attraktivere Arbeitszeiten und durch dieses durchgetaktete Menü 18 Uhr anfangen und ihr wisst wahrscheinlich ziemlich genau, wann ihr aufhört zu arbeiten jeden Tag.
22.30 Uhr jeden Tag. Ja, das ist quasi mit der Stechuhr. Also wir arbeiten auch mit der Stechuhr, insofern bin ich da wirklich happy. Die Köche kommen um 12 Uhr und dann geht's los. Und das ist eigentlich ja die schöne Geschichte, dass wir dadurch das halt wahnsinnig gut im Griff haben. Wir haben Dienstag einen Produktionstag, hat immer jeder nochmal einen Tag zusätzlich frei, also so im Wochenrhythmus. Ich sag mal, einmal im Monat hat man quasi die 4-Tage-Woche bei uns und baut damit quasi auch die Überstunden, die man natürlich dann aufbauen. Also maximal, wie gesagt, haben wir die 10 Stunden am Tag. Aber das ist, wie gesagt, eben in der Ausnahme. Es ist auch mal so, dass wir sagen, okay, komm, wir sind gut, wir stehen gut da. Wir können morgen um 14 Uhr anfangen. Dann, ja, dann haben sie zu tun, dass sie auf ihre 8 Stunden kommen. Also insofern ist es ganz cool. Aber in dieser Zeit ist natürlich auch Action angesagt. Also die kommen. Und es ist wie so ein Kanonenstart. Es ist nicht so, okay, jetzt laufe ich mich mal langsam ein, sondern die wissen, in dieser Zeit ist Vollgas, 8 Stunden Vollgas. Aber dafür halt, ja, jetzt haben wir gestern mit einem neuen Menü gestartet. Wie gesagt, die ersten Tage sind ein bisschen holprig, aber danach läuft es richtig gut.
Ja. Wie ist es bei den Gästen? 18 Uhr ist ja recht früh, würde ich sagen. Für manche vielleicht nicht, für den einen mehr oder weniger. Gab es da erstmal Beschwerden? Ich würde aber gern erst um 8 Uhr essen.
Ja, also ich sag mal so, am Ende muss man natürlich auch da unsere spezielle, wie soll man sagen, ländliche Region auch widerspiegeln. Die meisten Gäste sind bei uns auch über Nacht. So, was machen die in Würzburg? Sie sind froh, wenn sie zum Essen gehen können. Also ist 18 Uhr perfekt. Ich persönlich bin auch ein Freund davon, also ich würde am liebsten nur mittags essen. Also ich, wenn immer versuche, irgendwie international unterwegs zu sein, versuche immer Mittagstische zu bekommen, bekommt man deutlich besser, macht viel mehr Spaß, abends noch irgendwo was in einer Bar, vielleicht essen, snacken. Aber ich mag das persönlich sehr, sehr gern, deswegen finde ich grundsätzlich gut, wenn es nicht zu spät ist. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Aber wir mussten halt einfach diese Taktung machen, indem wir sagen, wie kriegen wir hin, dass wir die Arbeitszeiten im Griff haben? Wie kriegen wir hin, dass wir diesen Ablauf schaffen können, um das Team eben auch insofern zu entlasten? Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht einfach sagen, ich stelle jetzt 3 Leute mehr ein. Dann sind wir sehr unwirtschaftlich. Mhm. Und deswegen waren das alles Überlegungen, die ich quasi in einen Ring geworfen habe und habe gesagt, was können wir am besten daraus machen? Und so begann das halt um 18 Uhr. Natürlich haben wir auch mal Gäste, die sagen, pass auf, wir reisen ein bisschen später an. Ja, mein Gott, dann kommen die um 19 Uhr und dann geht's halt schnell weiter. Dann sind die spätestens beim Hauptgang auch wieder bei den anderen. Da fokussieren wir uns dann schon am Anfang sehr darauf. Und aber wie gesagt, da geht's nicht um Regulierungen, sondern muss einfach sagen, am Ende haben wir halt die Effektivität ausgelastet, so dass man nicht manchmal... Ja. Geht um 18 Uhr los, kommt aber keiner um 18 Uhr, dann wartest du, du kannst nichts mehr anfangen. Und ja, wir haben da ein bisschen uns das auch von der Industrie abgeschaut, ne, wo man einfach sagt, okay, die Zeit, wo wir da sind, müssen wir halt voll produktiv sein und die andere Zeit sind wir auch gern zu Hause, bei den Familien, bei den Freunden, ja, bei den Hobbys. Also, ja, wir haben alle ein Hobby, wir sind alle irgendwie auch, oder viele sind sportlich aktiv, ich nicht so, aber ich schau lieber Fußball.
Ich wollte gerade fragen, was dein Hobby ist.
Ich schaue lieber Fußball. Ja, mein Hobby ist tatsächlich halt sehr viel für diesen Nachwuchs auch zu tun. Und wir haben ja diesen Verein Freaks to Table gegründet. Das ist mein Hobby tatsächlich. Insofern hat da jeder so seinen Schwerpunkt. Aber wie gesagt, das funktioniert. Wir haben auch 2 sehr junge Familienväter im Gourmet-Team, die das eben wunderbar schaffen, halt tagsüber mit den Kindern zu verbringen, dann Mittag auf Arbeit zu gehen und abends dann, wie soll man sagen, noch rechtzeitig für, ich sag mal, zumindest eine Stunde Couch mit der Frau auch noch zu Hause zu sein. Also insofern perfekt.
Ja, du hast gerade gesagt, was macht man in Würzburg? Die Leute freuen sich aufs Essen. Da frage ich mich dann, was machen denn eure, ich sag mal, eure Azubis oder eure jüngeren Köchinnen und Köche? Ihr seid ja, es scheint so attraktiv, dass sie, böse gesagt, trotz Würzburg zu euch kommen.
Ja, ich hatte das witzigerweise mal mit Tim Rauer gesprochen und war bei uns zu Gast und habe gesagt, ja, ich glaube halt, Berlin ist deutlich einfacher, Mitarbeiter zu finden, sagt er, ja, aber im Zweifelsfall gehen sie halt morgen zum nächsten und müssen nur eine U-Bahn-Station weiterfahren, ne?
Ja, das stimmt.
Hier haben sie halt immer wieder einen Umzug auch mit sich zu nehmen. Das heißt, sie beißen vielleicht auch mal mehr durch, bleiben vielleicht auch mal länger, weil es vielleicht immer Standortwechsel ist. Aber tatsächlich können wir es uns wirklich aussuchen. Wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben langjährige Mitarbeiter, wir haben viele Bewerbungen. Ich glaube, die Philosophie und der Feinschmecker hat uns ja auch schon mal ausgezeichnet zum besten Team des Jahres. Diese Auszeichnung bekommen wir immer wieder von verschiedenen Magazinen und darauf sind wir wahnsinnig stolz. Ich glaube tatsächlich, 50% meiner Arbeit verbringe ich in der Küche und 50% meine Arbeit verbringe ich damit, dass es meinem Team gut geht. Und damit meine ich nicht betreuendes Wohnen, sondern tatsächlich, dass ich ihnen die Dinge so gut ermögliche, wie es geht und ihnen dabei helfe, ihnen auch Entscheidungen zu treffen, sie zu coachen und sie vor allem auch mental zu coachen. Also nicht nur zu zeigen, wie sie im besten Fall irgendwas besser kochen können. Das ist natürlich das tägliche To-Do, klar. Das ist die Aufgabe des Küchenchefs. Aber meine Aufgabe sehe ich viel mehr da drin, sie auch mental auf die Rolle vorzubereiten, Verantwortung zu übernehmen. Ja, die ganz einfachen Dinge des Lebens. Wie gehen wir miteinander um? Ja, wie gehen wir mit Gästen um? Wie ist die Überlegung dahinter? Und so weiter. Also, ich glaube tatsächlich, und das merkt man auch, wir haben eine sehr starke Bindung zu den Mitarbeitern, sehr starkes Teamgefüge. Und darauf muss ich aber auch sagen, bin ich wahnsinnig stolz zum einen, aber das befeuere ich auch jeden Tag. Also jeden Tag kümmere ich mich um die.
Ja. Jetzt lasst mal auf eure, du hast es auch schon, den Begriff auch schon vorhin gestriffen oder genannt, grenzenlose Heimat, ein Begriff, hinter dem sich sehr viel verbirgt. Vielleicht kannst du das mal erklären, was ihr damit meint, weil das ist ja, ihr seid ja nicht nur regional unterwegs, sondern auch darüber hinaus.
Ja, also regional ist immer so ein schwieriger Begriff. Was ist regional? Ja. Ne? Also wir haben uns keinen Umkreiskilometer gesteckt, sondern einfach zu sagen, wo können wir Einfluss nehmen? Also wie vorhin schon erwähnt, grenzenlose Heimat ist keine Dogmatik. Also die Karotte schmeckt nicht besser, nur weil sie im Haus wächst. Das muss man einfach sagen. Entscheidend ist, wo können wir Einfluss nehmen? Wie können wir, und das ist so ein bisschen die Idee, also im Prinzip schauen wir uns alte Techniken an. Wie machen wir Lebensmittel haltbar? Natürlich auch mit modernster Technik. Aber zum anderen auch, schauen wir nicht nur, wie macht sie Oma hier oder wie hat sie Oma hier früher gemacht, sondern wir schauen uns halt an auf der ganzen Welt, wie machen es die Oma in Südamerika, wie macht sie es in Afrika, wie macht sie es in Asien und so weiter und so fort. Und diese Ideen, die lassen uns natürlich auch heimische Lebensmittel in einem völlig neuen Gewand natürlich erscheinen, weil man, ich sag mal, das Beispiel, was jeder kennt, Sauerkraut ist typisch für unsere Heimat Bayern und Franken. Mhm. Aber im Prinzip mit Gewürzen dran und vielleicht einem anderen Kraut sind wir halt plötzlich in Südkorea unterwegs und haben Kimchi. So, und das ist genau die Geschichte. Also wir schauen uns einfach nur an, was können wir aus unseren heimischen Lebensmitteln immer wieder weltoffen auch machen. Andererseits schauen wir aber auch mit unseren Produzenten, was geht denn? Also Tropenhaus Klein Eden ist natürlich ein super Gewinn, mit Hilfe von Abwärme der Glasindustrie tropische Früchte für uns anbauen, die natürlich mal ein ganz anderes Portfolio nach Franken bringen. Also immer wieder Mango, die Leute sind wahnsinnig überrascht, wenn ich plötzlich halt mit Papaya und Co. wegkomme. Wiederum haben wir aber auch wahnsinnig viele innovative Landwirtinnen und Landwirte, die eben auch im Freiland anbauen mit Ingwer und Wassermelonen und Chrysalis und was der Geier alles. Also wirklich Sachen. Wiederum auch ganz alte Sorten, wo man sagt, krass, das ist so anders wie das, was man kennt am Markt. Wieder zurück zum Ursprung. Ganz, ganz Lebensmittel, die genunverändert sind, die eben so pur sind, wie sie nur möglich sind. Und plötzlich ist der Zucker rüber nicht ausschließlich süß, sondern hat einfach auch Aroma. Und das ist eben spannend, auf diesen verschiedenen Feldern auch immer wieder sich so ein Stück weit neu zu justieren. Und das ist die Aufgabe von Yoshi, der den ganzen Tag mit den Produzenten spricht, der im Zweifel auch immer dort ist.
Food Scout, für die Yoshi noch nie gehört haben.
Ja, Yoshi, unser Food Scout, ich glaube, der wichtigste Mann in diesem ganzen Konstrukt, der diese grenzlose Heimat stets neu befeuert. Und der Chris, der steht zu Hause im Lab und verarbeitet diese Lebensmittel mit dem Team dann und immer in Absprache natürlich mit Yoshi. Und wir kommen in regelmäßigen Abständen vom Aura dazu, dann machen die, wir nennen das Anima-Brotzeit. Das heißt, die ganzen Lebensmittel, wo wir halt probieren und dann eben verkosten können. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil diese Lebensmittel, früher gab es eine Liste, aber das kann man nicht mehr durch die ganzen Fermentationsprozesse, schmeckt heller Pflaume plötzlich nach Speck. Ja, das ist einfach spannend.
Das ändert sich ja auch konstant über die Zeit.
Genau. Und das ist so cool, das zu probieren. Also für uns ist es immer wieder ein Erlebnis. Wir waren neulich mal im Führungsteam gemeinsam im 3-Sterne-Restaurant essen und kamen zurück und haben dann 2 Tage später die Anima-Brotzeit gemacht. Und haben gesagt, krass, im 3-Sterne-Restaurant haben wir natürlich die besten Weltviktualien gegessen. Aber halt alles kennt man, ne? Vom Steinbutt über den Hummer, die Jakobsmuschel und so weiter. Ja. Während wir halt 2 Tage später in unserem Lab Sachen probiert haben, wo man sagt, krass, wie kann Karotte schmecken, wie kann das schmecken durch die Fermentationsprozesse und halt auch durch die Haltbarmachungen. Wahnsinnig spannend und damit halt wahnsinnig unique. Und wie gesagt, ob das jetzt das Rest des Lösung ist, sei mal dahingestellt, aber es ist halt unser Weg, wie wir auch schaffen, Leute nach Würzberg zu ziehen, weil keiner kommt hier wegen den Bergen, keiner kommt hier wegen dem Tourismus, keiner kommt hier wegen den Seen. Das gibt's alles nicht. Alle kommen rein wegen der Kulinarik. Und ja, dafür liegen wir strategisch ganz gut, weil wir genau an der A9 zwischen Berlin und München liegen, genau in der Mitte. Mhm. Aber ansonsten müssen wir schon speziell auch kämpfen, dass die Leute zu uns kommen. Natürlich kommen auch immer noch viele übers Fernsehen. Aber der größte Wachstum ist einfach internationale Foodies und nationale Foodies, die einfach sagen, das ist ein eigenständiges Konzept, das würde ich gerne mal probieren. Und ich glaube, uns kann man halt im Prinzip einfach nicht wirklich vergleichen.
Ja, das mit der Brotzeit finde ich witzig. Das heißt, Joschi und Chris wählen vorher ein paar Produkte aus. Die kommen auf den Tisch.
Ja, so mit 100 kleine Schälchen. Okay. Und da sind von fermentierten Krautsorten. Es gibt natürlich dann auch immer Liste, wo man sich dann, also wir probieren das alles durch. Jeder bekommt die Liste. Jeder macht sich auf seiner Liste auch Notizen, weil aus diesen Lebensmitteln kreieren wir Gerichte. Und ich, Joschi und Alex Hermann, wir setzen uns dann immer zusammen und sagen, okay, bringen wir es mal in eine Menüfolge. Das heißt, die vier, also wir sagen immer 3 bis 4 Grundzutaten, die wir quasi in ein Gericht stecken und die machen wir als Menüabfolge. Und danach gehe ich mit jedem Einzelnen vom Team, also jeder aus dem Team kriegt immer mit mir ein Gericht, wo wir dran arbeiten. So schaffen wir das wunderbar eben im Alltag. Und dann können wir quasi immer an diesem Gericht arbeiten. Wenn wir sagen, jetzt ist perfekt, dann, wenn wir sagen, okay, jetzt ist das ganze Menü da, dann laden wir unser komplettes Service-Team ein, die auch sich um die alkoholfreien Getränke kümmern, die sich um den Wein kümmern.
Ja.
Und Alexander Herrmann ist quasi unser erster zu bedienender Gast. Und dann machen wir einmal das komplette Menü in Abfolge, sodass man auch mal die Menge selbst gegessen hat.
Okay, also er sitzt in Echtzeit, wird das dann serviert?
Wie genau. Im Restaurant? Und dann, wie im Restaurant, dann wird alles fotografiert, alles dokumentiert. Und ja, Alexander Herrmann hat dann halt immer nochmal diesen Blick von außen, das ist ganz gut, weil wenn man natürlich tagelang an oder wochenlang teilweise an diesen Gerichten dann feilt, hat man halt keinen unvoreingenommenen Blick mehr. Ne? Das muss man einfach sagen. Man ist irgendwann drin und macht sich das, wie man selber gut findet. Ja, manchmal ist es ja ganz spannender Ansatz vom Service oder eben auch vom Chef, der dann sagt, ach Tobi, schau mal, mach mal da ein bisschen mehr oder da ein bisschen weniger. Das sind manchmal Nuancen, die aber Gericht total verändern. Und der Service auch, der einfach mal so ein bisschen die Gastsicht widerspiegelt, das ist für mich so wahnsinnig spannend. Und ja, da ist es eben für uns wichtig. Bei uns gibt es nicht immer nur den einen, der recht hat, sondern am Ende glaube ich, das, was uns als Team auch auszeichnet, ist, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber uns schon auch die Meinung sagen. Aber dann, und das ist der große Unterschied, gemeinsam das Beste draus machen. Mhm. Also es ist nicht so, der eine hat dann Recht und der andere hat Unrecht und der eine ist beleidigt und der andere nicht, sondern es geht einfach darum, dass viele Dinge dann auch mal besprochen werden. Und dann versteht man auch den Blickwinkel des anderen. Und dann ist es wie so ein bisschen, ich sag, Mensch gewordene KI. Man sucht sich aus den ganzen guten Sachen die Sache raus und macht das Beste draus. Und das ist, glaube ich, das, was die Essenz unserer Teamzusammenarbeit ist. Gerade um dieses, ich sag mal, wichtigste Kernteam von Anima, Joschi und Chris, Aura, Anja, Hauke, unser Sommelier, ich und der Thilo als Sous-Chef und Patissier, dieses Konstrukt ist natürlich, sag mal, das Allerwichtigste in diesem ganzen Kosmos. Und da tut es einfach schon gut, wenn man mal drüber spricht. Und wie gesagt, Kritik ist nicht immer böse, sondern hilft manchmal auch. Man sagt, ach, gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und das ist wichtig, dass man dieses Mindset eben auch wieder ablegt, zu sagen, oh Mann, nicht gleich immer alles ist böse gemeint, nicht immer alles ist schlecht. Manchmal hilft es ja einfach auch ein Blickwinkel. Aber auch zum Beispiel, ne, wir servieren den Chef ein Gericht und er sagt, Tobi, er würde die Reihenfolge von dem und dem tauschen. Dann erkläre ich ihm aber, warum wir die so machen. Und dann sagt er, okay, das habe ich gar nicht beachtet. Verstehe ich total, lass mal so.
Ja.
Also es ist eben, und das finde ich total wichtig, dass man einfach manchmal drüber spricht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwann aber auch seine Meinung hat und dazu auch steht. Also wenn jetzt der Gast sagt, oh Tobi, das hat mir jetzt nicht so geschmeckt, dann ist es auch so. Also das ist für mich total fein, weil ich sag mal, wenn man natürlich jeden gefallen will, dann macht man am besten Schnitzel mit Pommes.
Das stimmt. Ja. Du hast vorhin die Karotte genannt, die ich dann so, wo du denkst, so, boah, krass, wie geil kann eine Karotte schmecken? Das ist ja quasi wie eine neue Identität, die dann Produkt bekommt auf einmal. Und auf eurem Spiegel im Restaurant steht ja Fuck Normal, I Want Magic in großen Buchstaben.
Ja.
Ist das Teil dieser Philosophie, auch sowas den Gästen dann zu zeigen?
Absolut. Also ich glaube tatsächlich, wenn du es halt nochmal verstehst, dann wirst du es nochmal krasser wahrnehmen. Es ist ja auch so, dass wir jeden Tag um 17 Uhr mit unseren Gästen eine Behind-the-Scenes-Tour machen und sie mit auf die Reise nehmen, in das Food Lab, ihnen zeigen, wie die arbeiten, auch mal die Mengen zeigen, was da entsteht, auch die kreativen Prozesse. Und ja, für uns ist es schon so, dass es am Ende, ich sag mal, die Perfektion auf dem Teller, die ist für mich Standard. Ne? Im Zwei-Sterne-Restaurant brauchen wir nicht über Perfektion am Teller zu reden, weil dafür machen wir das, dafür sind wir angetreten und ich glaube, das ist nicht diskutabel. Was aber mir wichtiger, oder was mir genauso wichtig ist, nicht wichtiger und nicht weniger wichtig, sondern wirklich genauso wichtig ist, welches Erlebnis habe ich als Gast? Ist es am Ende des Tages Restaurantbesuch und ich habe gut gegessen und gut getrunken oder habe ich was erlebt? Und ich merke das einfach, wir haben wahnsinnig viele Gäste, die immer wiederkehren, die vielleicht auch zu jedem Menü kommen, die zu jeder Anima Unchained-Moment kommen. Das ist immer wieder so, wo wir sagen, ja, wir nehmen dir ein Stück weit mehr mit auf die Reise. Und ja, wie soll man sagen, für uns ist es einfach Standard, ein geiles Essen und einen geilen Wein zu machen. Mhm. Und da ist Perfektion unverhandelbar. Aber ich glaube, was uns ausmacht, ist natürlich die Art und Weise, wie wir es machen und auch die Leidenschaft, wie wir alle dahinter stehen. Nicht im Zweifel nur Alexander Herrmann oder nur Tobias Welz, sondern wirklich kann ich sagen, hier 45 Mann Gastro-Team, die dafür brennen. Und es ist wirklich beeindruckend. Also da muss ich immer wieder sagen, das merke ich vor allem auch, wenn wir in anderen Küchen kochen, wo ich danach immer wieder sage, krass, wie gern man nach Hause geht, weil man so eine tolle Truppe hat. Ja,
ja, ja, cool. Und du hast gerade die Tour erwähnt, die es um 17 Uhr gibt für die Gäste. Das heißt dann auch, wenn die dann essen bei euch im Menü, dass es gar nicht mehr so erklärungsbedürftig ist, was ihr serviert, weil die Gäste ja schon vieles davon
gesehen oder verstanden haben. Da sind wir total individuell. Also es gibt Gäste, die wollen wahnsinnig viel darüber reden. Ja. Wir servieren das eher als Köche. Ne? Die Köche servieren bei uns die Gerichte. Es gibt auch zu jedem Gericht Kärtchen, wo auch nochmal Informationen zu den Bestandteilen sind. Aber ansonsten erzählen wir gar nichts über das Gericht, was wir jetzt uns dabei gedacht haben, sondern wir erzählen oftmals einfach so, was war die Idee hinter diesem Gericht oder was ist dabei zustande gekommen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns einfach da nochmal, das ist, also wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ihr müsst es von links nach rechts essen oder 12 Uhr im Uhrzeigersinn und so weiter. Also wir wollen keine Mathematik, die Gäste sollen auch einfach essen und sollen Spaß haben. Und wenn wir merken, die haben einen guten Flow, dann sollen die sich unterhalten, dann erzählen wir kurz, hey, wir haben jetzt für euch, was weiß ich, den Huchen, für mich übrigens absolutes Lebensmittel, wo ich noch nie so gesehen habe, wie viel Leidenschaft jemand in Lebensmittel legen kann. Ich finde, man schmeckt das, probiert es, gut ist. Also manchmal muss man gar nicht viel drum rum machen. Ja. Aber ich muss ja nicht das Gericht, die einzelnen Bestandteile und wir alle, die schon in Gourmet-Restaurants waren, wissen, merkt sich keiner. Also das nennt man ich als Profi. Merkt man das und deswegen sowas lassen wir einfach. Wir machen eine emotionale Geschichte. Was ist und deswegen, wir essen das Menü auch immer als ganzes Team. Wir reden, jeder dieser Mitarbeiter, der das Gericht mit mir entwickelt hat, hat auch seine Produzenten besucht. Das sind alles für mich wichtige Schritte. Ne? Ich sag mal, wenn jemand Reh verarbeitet, dann muss er auch wissen, wie wird dieses Reh geschossen, wie wird das Reh aus der Decke geschlagen, was ist der Unterschied zwischen diesem Reh und, ich sag mal, vielleicht Treibjagd oder Tötjagd oder, und für mich ist ganz, ganz wichtig, auch einen Bezug dazu zu bekommen, dass ein Tier dafür gestorben ist. Also auch, wie gehe ich damit um? Brate ich mal zwei Stückchen mehr oder brate ich mal vielleicht so, dass es passt? Und das finde ich ist total wichtig. Schneide ich jetzt noch mal ein Stück mehr weg oder weiß ich, was das verarbeitet macht? Und dafür ist die Wertschätzung gegenüber den Produzenten, gegenüber dem Lebensmittel, natürlich respektive auch gegenüber dem Betrieb, der das ja auch dann kauft, mir total wichtig. Wie gehen wir damit um? Wie können wir alles verarbeiten? Vom Knochen über jedes einzelne Teil. Also das sind mir schon wichtige Prozesse und dafür stehe ich schon sehr stark ein.
Du hast eben Anima Unchained genannt, also entfesselt. Das war, glaube ich, vor kurzem und ihr habt nur auf Feuer gekocht, so wie ich das mitbekommen habe. Ist das für euch nochmal, um eure Grenzen auszuloten oder um nochmal
frei
zu drehen?
Also ich sag mal so, Anima Unchained ist letztendlich unsere kreative Auszeit. Da geht das komplette Aura-Team in Urlaub. Und die Macher von Aura und Anima, also Anja und ich, Anja meine Partnerin und Frau, wir beide, sie im Service, ich in der Küche, das ganz klassische Modell, und Yoshi und Chris. Dieses Viereck hat dann wieder mal 2 Wochen Alltag miteinander. Das heißt, wir arbeiten ganz gezielt miteinander, sprechen natürlich viel, machen uns viel Gedanken vorher. Und das ist das, was ich vorher erzählt habe, was eigentlich immer nur für uns Köche ist, diese Lebensmittel pur zu probieren. Also eben nicht im zweiten Aura-Prinzip quasi nochmal veredelt und auf Teller gebracht, wunderschön angerichtet, sondern dort ist eher, wie schmeckt denn dieses Lebensmittel pur? Oh, das ist ja spannend. Und hier, ach krass, das hätte ich nie gedacht, dass das das und das ist. Und ja, da haben wir uns 2-mal im Jahr, weil, wie gesagt, wir wissen alle, gerade unter Freunden und im hektischen Alltag, gilt nichts ohne Termine, sonst verschiebt man die immer wieder. Und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch gemerkt, ne, den Podcast schnell nochmal Stunde nach hinten verschoben.
Ja. Erst eine Woche und dann um eine Stunde.
Genau. Und wenn das jetzt so gewesen wäre, dass du hier gewesen wärst, hätte ich das nicht verschoben. Weil du bist ja da. Ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir diese kreative Auszeit nehmen, am besten laden wir Gäste dazu ein, weil dann wird sie auch gemacht. Weil dann ist das Ticket verkauft, es gibt kein Zurück. Und wir wollen natürlich auch immer wieder was Neues präsentieren. Das heißt, wir sind auch gezwungen, neue Lebensmittel zu erschaffen. Und wir wissen alle, wie gesagt, dass das einfach immer wieder der Killer des Alltags ist. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Ah ja, und jetzt müssen wir das noch machen. Und ach komm, jetzt ist mal jemand krank und so weiter. Das mag alles sein, aber ich glaube, wenn wir in diesem Level, wo wir sind, uns auch immer wieder stets neu erfinden wollen, müssen wir uns, ich sag mal, Challenges stellen. Und die Challenges sind in dem Fall halt, wie bei Fußballern große Spiele, sind es bei uns halt Restaurant-Öffnungstage. Und jetzt muss man sagen, haben wir zum einen den Alltag für uns gemeinsam. Zeitgleich planen wir den großen Umbau fürs Posthotel 2027, wo wir das komplette Hotel mal auf links drehen wollen. Und natürlich können wir jetzt auch Sachen ausprobieren, die wir dann im Zweifelsfall auch mit einbauen, weil natürlich kann ich mir viel immer auf dem weißen Blatt Papier ausdenken, aber ob das funktioniert, ist am besten auszuprobieren. Und deswegen nutzen wir diese Animal-Chain. Wenn wir umbauen, werden wir vielleicht irgendwann auch mal Vierteljahr geschlossen sein. Vierteljahr brauche ich natürlich keinen Urlaub geben, also können wir mit Animal Chain auch reisen gehen, das muss man auch sagen. Ne? Mhm. Ich sage jetzt mal, gerade aus gastronomischer Sicht ist für uns natürlich auch wichtig, wir haben 70 Mitarbeiter in Würzburg, 75, haben natürlich auch einen wahnsinnig hohen Kostendruck und so habe ich derzeit 14 Leute im Urlaub gehabt, das komplette Aura-Team, und habe zeitgleich aber vollen Restaurantumsatz gemacht, weil wir mit Animal Chain quasi mit einem kleinen Team wir sehr nah, also wie gesagt, weil wir eben nicht wirklich kochen, sondern eher diese Lebensmittel pur servieren. Also es gibt schon auch mal was Gekochtes, aber dann haben wir uns, wie gesagt, dieses Jahr eine Location zu Fun und nie ein Restaurant war. Mhm. Ein Refugium, was zwei englische Künstler geschaffen haben hier bei uns im Nachbarort. Einen alten Bauernhof, wo sie Kunst und Natur zusammenbringen wollen. Und es war für uns der perfekte Ort, dort Animal Chain zu machen. Und hier Liebswood ist wirklich ein heiliger Ort für uns alle. Und in diesem Liebswood war es so schön, oder war die zusätzliche Herausforderung, dass es einfach kaum Strom gab. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, back to the roots, wir kochen alles auf Feuer und Holz. Und das ist halt mal raus aus der Komfortzone. Ja, raus wieder zum Handwerk. Ne? Alles auf Induktion, Konvektomat und ja, Wasserbädern ist natürlich nett. Aber ich habe mich da neulich mal mit einem Arzt drüber unterhalten, der hat gesagt, die Routine ist immer der Killer, vor allem für schwierige Momente. Und deswegen, das ist der Chefarzt der Heidelberger Uniklinik, und der hat gesagt, er sagt, dass seine Ärzte immer wieder auch mal andere Themenfelder operieren müssen. Also er kann nicht immer nur Knie machen. Weil im Zweifelsfall passiert plötzlich bei Knie-OP mal was anderes. Und wie schnell kann das sein? Weil manchmal ist es die Millisekunde einer Entscheidung. Und da hat er mir ganz witzig gesagt, gibt es 3 Berufsfelder, die diese Entscheidungen auf die Sekunde genau treffen müssen. Und das ist der Arzt, das ist der Pilot und der Koch, hat er gesagt. Und bei uns geht es jetzt zwar nicht um Leben und Tod, im seltensten Fall zumindest. Aber klar, es sind immer wieder Sachen, die einfach anders sind. Die Herausforderung, die schnell umzuswitchen. Und ich sag mal, da gibt's für mich, das hat meine Frau mal zu mir gesagt, da hatte ich auch, war neue Karte, alles war mit der neuen Team und so weiter. Und dann sage ich so, boah, heute bin ich echt aufgeregt, ob das alles klappt. Und dann sagt sie zu mir den Spruch, und der ist, wie gesagt, für mich immer noch so ganz präsent. Glaubst du, dass der Vogel Angst hat, auf einen dünnen Ast zu landen?
Mhm.
Und da sage ich, keine Ahnung, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Sagt der Vogel, hat natürlich keine Angst, auf einen dünnen Ast zu landen, weil er kann ja fliegen. Also, du kannst kochen, was soll denn passieren? Und ich glaube, das ist wichtig, und das trainiere ich auch mit meinen Mitarbeitern immer wieder, dass wir in der Routine kochen können. Also nicht nur im Zweifelsfall das Menü vierteljahr lang jeden Tag dasselbe machen, sondern das schulen wir ganz krass mit Personalessen, wo wir halt einfach nur das sagen, dieses Gericht und Schnitzel muss eben immer gut sein, wenn das der Koch macht. Das muss, und das ist nicht verhandelbar. Kartoffelsalat muss immer gut sein. Eine Nudel muss immer gut sein. Und das ist eben oftmals der Unterschied, dass man vielmals, und ich glaube, das geht nicht nur in der Küche so, das ist in jedem handwerklichen Beruf so, viele Dinge werden einfach gemacht, dass sie abgehakt sind. Aber sind sie mit besonders Liebe gemacht? Sind sie wirklich am besten gemacht, wie man das machen können? Daran zweifle ich stark. Und das ist was, wo ich stark mit meinen Leuten arbeite und immer wieder sage, es gibt einen Unterschied zwischen Pflicht und Kür. Wenn wir Schnitzel gebraten haben, haben wir Schnitzel, Personalessen passt. Aber ist es denn im Zweifelsfall das beste Schnitzel, was ich je gegessen habe? So dass alle Mitarbeiter sagen, boah, dieses Glücksgefühl, das kann ich den Mitarbeitern ja gar nicht, also kann jedes Mal irgendwas schenken oder keine Ahnung, wo ich sage, aber das, also machen muss ich es eh, dann kann ich es gut machen. Und diese Liebe und Wertschätzung gegenüber Lebensmittel, gegenüber Kollegen, gegenüber dem Betrieb, die sind mir total wichtig. Und dafür braucht es Routine. Dafür braucht es, dass man es kann und eben nicht, dass das Ergebnis zufällig passiert. Also deswegen immer wieder eingangs, wir müssen an Qualität arbeiten. Qualität, Qualität, Qualität. Weil ich glaube, die Chance, dass dann das Ergebnis gut ist, ist deutlich größer, wenn ich nur ergebnisorientiert arbeite. Und da sage ich mal, kann man vieles auch hinkopieren, hinwursteln, aber das ist natürlich vielleicht optisch dann dasselbe, aber ich sag mal, das ist die gefälschte Louis Vuitton-Tasche. Das ist dann schon ein Unterschied.
Ja. Wir sind schon gleich fast am Ende, aber wenn du jetzt so, weil das Anima, das ist ja euer Fermentationslabor und das ist ja quasi für die Zukunft geschaffen. Wie blickst du denn in die Zukunft? Jetzt vielleicht abgesehen von dem Hotelanbau, der natürlich ein sehr großes Projekt ist und auch euch sehr betrifft. Wie siehst du die Zukunft vom Restaurant und von eurer Philosophie?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir sinnbildlich mit dem Buch quasi ein Kapitel zugeschlagen haben und gerade eben für uns das nächste Kapitel planen. Wir sind da dran, eben auch, ich sag mal, den zweiten Band zu machen vielleicht auch. Wie geht die Geschichte weiter? Was bewegt uns? Dafür ist Anima Unchained eben für uns so ultra wichtig. Wir sind sehr viel auf Reisen derzeit auch, wo wir immer wieder gefragt werden, Pop-ups zu machen. Mal in Taiwan, mal jetzt in New York.
Wir sind jetzt in New York.
Sind jetzt in zwei Wochen sind wir jetzt in London. Das heißt, wir freuen uns sehr, dass es international Anfrage gibt, unser Restaurantkonzept dort zu machen. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir, ja, muss man sagen, auch gefragt sind und dass wir ein Stück weit auch Vorbild sein können. Weil, wie gesagt, das, was wir uns erarbeitet haben, wenn man das jetzt sieht, denkt man, boah, das kann ich niemals nachmachen und es ist ja viel zu aufwendig und so weiter. Klar nicht. Aber das ist ja, wie gesagt, 15 Jahre entstanden. Also vor 15 Jahren hätten wir uns auch niemals vorstellen können, was daraus wird. Und jetzt sage ich halt, wir können uns jetzt auch noch nicht vorstellen, was in Zukunft wird. Aber wir haben eine Idee und wir wollen das einfach, dass es noch mehr. Also, dass wir natürlich zum einen noch mehr in die Mitarbeiter investieren, indem wir ihnen gute Ausbildung und wie gesagt, nicht nur in fachlicher Ausbildung, sondern auch in, wie sind sie im Zweifel auch gute Führungskräfte, wie sind sie auch auf mentalen Stress vorbereitet und so weiter. Zum anderen aber auch mit unseren Produzenten, wie können wir noch mehr Nische schaffen, um quasi uns auch gegen den anderen Mainstream natürlich, ich sag mal, jeder Trend oder Gegentrend, dass wir halt diesen Gegentrend auch weiter befeuern und die Genussregion Oberfranken weiter groß machen, dass wir mit Freaks to Table auch weiterhin schaffen, Menschen auch eine Community aufzubauen im Prinzip, die versteht, was gutes Lebensmittelhandwerk ist, die versteht, was gute Lebensmittel sind. Und all diese Geschichten, die sind uns schon wahnsinnig wichtig. Also die nächsten Schritte gehen eigentlich schon fast ein bisschen über das Restaurant hinaus und sind vielmehr ein Ansatz, den wir auch nach draußen mit dieser Erleuchtungsfunktion, die wir uns ein Stück weit auch geschaffen haben, die auch zu nutzen, um wirklich noch mehr, ich möchte jetzt nicht sagen politisch, weil das ist für mich so ein bisschen Ermüdungsbruch, immer den erhobenen Zeigefinger, das findet ich, aber mit gutem Beispiel vorangehen und eben auch die Dinge mit viel Spaß und Leidenschaft nach vorne treiben und eben nicht immer nur, ja, wie soll man sagen, alles anmahnen, alles schlecht finden, sondern einfach das Beste draus machen. Ja. Und dafür kämpfe ich mit meinem Team und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass ich so tolle Leute an der Seite habe.
Ja. Ja, das war doch ein schöner Abschluss für den Podcast, der gleichwertig ist. Ich habe nämlich noch 5 Halbsätze für dich, die du gerne vervollständigen kannst. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und wir gucken, was du draus machst. Meine größte Küchenpanne war?
Meine größte Küchenpanne war tatsächlich in meiner Ausbildung habe ich mal das falsche Filet mit dem Rinderfilet verwechselt und habe aus dem falschen Filet oder beziehungsweise das Rinderfilet als Sauerbraten eingelegt.
Gab es Ärger?
Natürlich. Aber man muss sagen, das war noch beim Papa im Betrieb. Und insofern weiß man ja, beim Papa ist der Ärger doppelt so groß. Ja.
Das beste Essen meines Lebens war bisher?
Boah, der Schäufele meiner Oma.
Ja. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Sojasauce.
Literweise.
Literweise. Habe ich die ganze Firma gegründet, dass wir eben nie, dass wir immer Nachschub haben, ja.
Mein unverzichtbares Küchengerät?
Scharfe Messer.
Und in 50 Jahren wird die Gastronomie?
Ich glaube, die Wertschätzung erfahren, die wir verdient haben, weil ich glaube, es wird einfach weniger geben, die so viel Mühe und Leidenschaft in diese Geschichte stecken. Vieles wird ersetzt und deswegen wird es ein absolutes Highlight sein, in ein Restaurant zu gehen, ein Privileg. Darauf freue ich mich.
Okay, das waren gute Antworten. Ich habe ja gesagt, 5 Halbsätze, dann ist es zu Ende. Aber eine Frage stelle ich immer meinen Gästen. Und zwar, du hast es vorhin schon angesprochen, aber ich glaube nicht, dass es heute Schnitzel gibt. Was gibt's denn heute für dein Team zu essen?
Heute haben wir Ramensuppe gegessen.
Oh, cool.
Und wir haben zeitgleich eine Trüffelverkostung für den Feinschmecker gemacht.
Wie passend.
Ja, gleich hat Alexander Herrmann einen Termin mit euch.
Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, lieber Tobi, ich danke dir vielmals für die tollen Einblicke in eure Philosophie, in eure Arbeitsweise. Das hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank dir, lieber Julius.
Das war der Feinschmecker Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne, so verpasst ihr keine einzige Ausgabe mehr. Noch mehr Genuss, Rezepte und Geschichten aus der Spitzenküche findet ihr jederzeit auf feinschmecker.de. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns gerne auf Instagram unter feinschmecker.magazin. Bis zur nächsten Folge.